Wenn ich jetzt was sage, dann kommt das an. Ah. Okay. Vor ein paar Tagen, jetzt habe ich hier zu tun. Gut. Nochmal. Also, vor ein paar Tagen bin ich nach der Arbeit nochmal zu einem kleinen Spaziergang unterwegs gewesen. Und es war so gegen 6 Uhr abends, wo ich losgegangen bin, und es ist so langsam dunkel geworden. Und an dem Abend, auch weil ich an einem anderen Ort war als zu Hause, bin ich eine andere Route für meinen Spaziergang gelaufen, als ich sonst so kenne. Und dann komme ich so in die Nähe von so einem kleinen Wäldchen, oder ich muss so am Rand eines kleinen Wäldchens so ein bisschen hindurch. Und es ist schon allgemein so ein bisschen düster geworden, und jetzt sehe ich da die Bäume vor mir und es wird dort noch dunkler. Und dann denkst du, okay, alle Sinne so ein bisschen auf Empfang, dann kommt noch Wind und wie so Laub vom Vorjahr rauscht und die Zweige knarzen und knirschen und, ja, warte mal, war das jetzt wirklich bloß der Wind, der da irgendwas zum Knarzen gebracht hat, oder? Und sofort so alles so hellwach und ich versuche in diesem Halbdunkel irgendwie was zu sehen und mich da so weiterzugehen und möglichst schnell irgendwie wieder zu was Sichtbarerem. Und ich denk mir so, ja, was kommt hier auf mich zu? Und auf einmal ist da so ein bisschen so eine Unsicherheit drin und ich will einfach wieder mehr sehen. Ich will mehr wissen, was um mich rum passiert und da ist. Und vielleicht kennst du so eine ähnliche Situation auch. Jetzt nicht unbedingt vom Spazierengehen, aber so eine Situation, wo du dir nicht ganz sicher bist, was dich erwartet. Und auf einmal macht sich Unsicherheit breit. Also zum Beispiel, du bist auf einer Veranstaltung eingeladen. Keine Ahnung, was so die Veranstaltungen sind. Entweder eine Geburtstagsfeier von einem Freund, wo auch viele andere Leute eingeladen sind, die du nicht zwangsläufig kennst. Oder du bist von deiner Firma aus zu irgendeinem Firmen-Event geschickt worden. Du bist sozusagen der Abgesandte deiner Firma. Und du weißt, du fährst dorthin und du kennst die ganzen Leute nicht und vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt das, was du tagtäglich und liebend gern machst, dich mit neuen Leuten zu treffen. Und es macht dich so eine gewisse Unsicherheit in dir breit und du weißt nicht, ja, was kommt auf mich zu hier? Und so ähnlich, glaube ich, geht es uns auch in Bezug aufs Ende der Welt. Also zum einen, niemand von uns weiß, wie das sein wird. Niemand von uns weiß, wie das ablaufen wird, weil wir haben offensichtlich keinerlei Erfahrungswerte in diesem Gebiet. Und vieles scheint irgendwie möglich, vieles scheint irgendwie vorstellbar zu sein. Und irgendwie Fakt ist ja auch, wenn wir uns mal so anschauen, wie Hollywood sich das Ende der Welt vorstellt, dann sind es in der Regel keine besonders positiven Aussichten. Also habt ihr schon mal einen wirklich positiven Ende-der-Welt-Film gesehen? In der Regel sind es doch eher so die Katastrophenfilme, so wie Day After Tomorrow 2012 und so. Also alles stürzt ein, alles geht krachen, alle Menschen sterben irgendwie, bis auf so ein paar ganz, ganz wenige. Und es macht uns irgendwie unsicher. Also wir wissen nicht, was kommt. Und dann macht sich so eine Unsicherheit breit. Und mit dieser Unsicherheit, oder weil wir uns in einer gewissen Weise unsicher fühlen, deshalb sprießen da auch Spekulationen. Deswegen regt es auch so unsere Fantasie an, weil wir uns irgendwie was drunter vorstellen wollen. Und damit, mit dieser Unsicherheit, kann man relativ viel Geld verdienen. Fragt mal die Firmen, die so die Apokalypsenbunker anbieten oder halt eben Hollywood, die Katastrophenfilme darüber drehen und Millionen Menschen schauen sich's an. Und auch unter Christen ist dieses Thema, das Ende der Welt, ein ziemlich beliebtes Thema. Also seit ca. 2000 Jahren debattieren die Christen darüber, wann das stattfindet und wie das stattfindet. Und in letzter Zeit ist das Interesse an den Fragen zum Ende der Welt nochmal deutlich gestiegen, gerade auch in christlichen Kreisen. Da hatten wir so den Ukraine-Krieg und die neue nukleare Bedrohung irgendwie, kommt jetzt gleich so der dritte Weltkrieg und ja, wir löschen uns alle gegenseitig mit unseren Atombomben aus. Dann kam jetzt im Herbst nochmal der Angriff der Hamas auf Israel und daraufhin dann der Gaza-Krieg. Und es hat nur wenige Tage gedauert. Da war das Netz voll von Spekulationen, voll von Meinungen und Deutungen, was denn das jetzt genau biblisch zu bedeuten hat, wie wir das einordnen sollen und was denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Interessanterweise sind die wenigsten Voraussagen davon wirklich eingetreten. Und gleichzeitig hast du aber auch auf der anderen Seite genauso Christen gehabt, die sich Israel und das, was dort alles abgespielt ist, sich angeschaut haben und gesagt haben, es hat überhaupt nichts mit dem Ende der Welt zu tun. Es ist halt ein Konflikt wie viele andere auch. Und so sind da so zwei große Extreme. Die einen, die sehen jetzt, also Jesus kommt in den nächsten 5 Minuten wieder. Und dann revidieren wir halt die Vorhersage aller 5 Minuten. Und andere sagen, es hat damit gar nichts zu tun, alle mal ganz ruhig bleiben, abwarten. Und weil eben so viele Spekulationen unterwegs sind, weil auch so viele Fragen einfach da sind. Und Leute von euch haben gefragt, wie gehen wir jetzt damit um? Wie sollen wir das einordnen? Deshalb wollen wir diese kleine Predigtreihe machen und uns mit dem Thema befassen. Und heute befassen wir uns mit dem Ende der Welt oder die Endzeit, wie es genannt wird, und den nächsten 2 Sonntagen mit Israel im Speziellen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von der sogenannten Endzeit reden? Das ist so ein Begriff, ich glaube, der außerhalb von christlichen Kreisen wird er jetzt kaum verwendet. Deshalb mal ganz kurz, was meinen wir damit, wenn wir von Endzeit reden? Endzeit meint einfach die Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt. Wir glauben, dass diese Zeit von bestimmten Zeichen gekennzeichnet ist, anhand derer wir erkennen können, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und wir wollen uns heute mit einigen Aussagen von Jesus beschäftigen, wo er über diese sogenannte Endzeit, über das Ende der Welt redet und über sein Wiederkommen. Und wenn du eine Bibel mit dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir das Matthäusevangelium aufzuschlagen. Matthäusevangelium Kapitel 24. Und ich lese am Anfang erstmal nur die ersten 3 Verse. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das ist der Rahmen für alles Weitere. Das ist der Rahmen für die Aussagen, die Jesus jetzt im Anschluss trifft. Jesus hat gerade eben angekündigt, dieser wunderschöne, prächtige Tempel, den ihr seht, da wird mal nichts von übrig bleiben. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Und die Jünger stellen damals genau die gleiche Frage, die wir uns heute stellen. Ja, was kommt auf uns zu? Was kommt auf uns zu? Und diese Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger, was kommt auf uns zu, die wollen wir uns heute genauer anschauen. Und die Herausforderung, die wir dabei haben, ist, dass die Jünger 2 Fragen mit dem Mal stellen. Also sie fragen zum ersten, ja, wann wird der Tempel zerstört, wann wird es sein? Und sie fragen, ja, was ist das Zeichen davon, dass du wiederkommst und die Welt zu Ende geht? Und das Problem ist, wenn Jesus jetzt antwortet, dann ist seine Antwort nicht so schön in 2 Punkte untergliedert. Also erstens, hier geht es um Tempel. Zweitens, jetzt rede ich davon, wenn ich wiederkomme. Es ist nicht so eindeutig und deshalb gibt es zu dem Text auch viele verschiedene Meinungen und Auslegungen. Aber ein Prinzip, was wir im Kopf behalten müssen, wenn wir das jetzt lesen, ist, die Jünger haben damals, ca. 30 nach Christus, Jesus in einer konkreten Situation gefragt, was mit dem Tempel passieren wird und was die Zeichen seines Wiederkommens sein werden. Und Jesus gibt ihnen, seinen Jüngern dort auf dem Ölberg eine konkrete Antwort. Das heißt, wenn das, was Jesus sagt, sich nur auf unsere Zukunft beziehen würde, dann werden wir dem biblischen Text einfach nicht gerecht. Was sagt Jesus jetzt? Anhand seiner Antwort wollen wir uns heute drei Punkte anschauen. Wir wollen uns zum einen die Zeichen der Endzeit anschauen, dann das Ziel der Endzeit und daraus schlussfolgernd, was denn die Konsequenzen für die Endzeit sind. Deshalb lasst uns weiterlesen. Ab Vers 4 ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt. Ab Vers 4, das sagt Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen sieht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten, und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler sammeln oder die Geier sammeln. Was sind die Zeichen, die Jesus nennt, dass er bald wiederkommt? Was sind die Zeichen, an der wir erkennen können, dass wir in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, leben? Nun, er sagt zum einen, dass es viele falsche Propheten geben wird. Es werden viele Leute auftreten, die vorgeben, Jesus Christus der Retter zu sein, aber es nicht sind. Sie werden versuchen, die Christen in die Irre zu führen. Jesus spricht weiter von globalen Krisen. Er spricht von Kriegen, von Gerüchten, von bevorstehenden Kriegen. Er spricht von Hungersnöten, von Erdbeben oder können wir mal wahrscheinlich auch Naturkatastrophen allgemein sagen. Und Jesus sagt, dass es die Christen in dieser Zeit insbesondere schwer haben werden. Er sagt, es wird Angriffe auf sie von außen geben. Nämlich, sie werden verfolgt werden. Sie werden getötet werden. Alle Welt wird sie hassen, weil sie zu Jesus gehören. Und gleichzeitig warnt er aber auch davor, dass es Angriffe von innen geben wird. Nämlich aus der eigenen Kirche. Dass es falsche Lehrer geben wird. Leute, Lehrer, die die wahre Botschaft von Jesus, das wahre Evangelium verdrehen und es den Leuten anbieten.
und die dadurch die Christen vom Glauben wegbringen wollen. Jesus sagt, dass es Christen gibt oder Leute, die sich Christen nennen, die in dieser Zeit der Not oder der Bedrängnis andere Christen verraten werden, sie ausliefern werden. Und Jesus sagt, es wird viele geben, die werden ihren Glauben an den Nagel hängen. Die werden sich von Jesus abwenden. Und gleichzeitig sagt er aber auch, bei diesem allen, was ihr zu befürchten habt oder was auf euch zukommen wird, wird sich das Evangelium immer weiter ausbreiten. Wird sich das Evangelium bis an die Enden der Erde immer weiter ausbreiten, sodass alle Völker es hören werden. Das nennt Jesus es die Zeichen, dass er bald wiederkommt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, naja, also wenn ich mir das so anschaue mit Kriegen und Hungersnöten und Naturkatastrophen und Christen werden verfolgt und so und auch so falsche Lehrer oder so, dann klingt das schon so wie in unserer Zeit jetzt. Also das könnte ziemlich gut auf unsere Zeit passen. Dann sage ich, ja stimmt, du hast voll recht. Unsere aktuellen Umstände ähneln schon sehr dem, was Jesus hier beschreibt in dem Text. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, naja, komm, also so wild ist jetzt auch nicht, was Jesus hier beschreibt, das haben wir doch schon andauernd gehabt. Kriege gab es irgendwie schon immer, Hungersnöte auch immer wieder, Naturkatastrophen auch. Und Christen, solange es Christen gibt, werden Christen verfolgt. Solange es Christen gibt, gibt es Lehrer und Prediger, die was anderes als das Evangelium verkünden wollen und damit Leute in die Irre führen. Solange es Christen gibt, gab es auch irgendwie Streit untereinander. Gab es Leute, die andere Christen verraten haben. Von dem, was Jesus hier sagt, können wir einige wichtige Lektionen für uns ableiten, die uns helfen, ja mit unserer Zeit und auch mit dem Wiederkommen von Jesus gut umzugehen. Die erste Lektion, die ich euch mitgeben will, ist, die Endzeit ist seit 2000 Jahren. Das heißt, Jesus macht deutlich und die Bibel macht immer wieder deutlich, mit dem Menschwerden von Jesus, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung leben wir in der Endzeit, leben wir in den letzten Tagen. Also kein Wunder, dass es seit 2000 Jahren die Umstände vorfinden, die Jesus hier beschreibt. Er beschreibt die Endzeit sozusagen, die Tage bevor er wiederkommt. Aber die Tage bevor er wiederkommt, die gibt es seit 2000 Jahren. Im Neuen Testament steht das immer wieder. Ich habe euch exemplarisch mal zwei Bibelstellen aus dem Hebräerbrief mitgebracht. Da schreibt er ganz am Anfang, der Schreiber, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und weiter im Kapitel 9 schreibt er dann, Tatsache jedoch ist, dass er, also Jesus, nur einmal in die Welt kam. Wann? Nämlich jetzt, am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Die Umstände, die die Zeit vor dem Wiederkommen von Jesus charakterisieren, die gibt es seit 2000 Jahren. Und als so einen besonderen Auswuchs dieser Bedrängnis hebt Jesus die Zerstörung des Tempels in Jerusalem hervor, nachdem er die Jünger gefragt hatten. Und zwar in den Versen 15 bis 21 hat man das gerade eben gelesen. Das sagt Jesus, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel schon schreibt, an der heiligen Stätte stehen seht. Was Jesus sagt, und er weist seine Jünger explizit darauf hin, es gibt eine Prophetie von Daniel. Die hat sich auch schon ungefähr 60 vor Christus zum ersten Mal so erfüllt. Und Jesus sagt jetzt aber, es wird nochmal so eine Zweiterfüllung geben. Und siehe da, es hat 40 Jahre nur gedauert, dann ist genau das eingetroffen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht zu. Er warnt sie, seht zu, ich habe euch alles gesagt. Wenn ihr das seht, dann flieht. Flieht in die Berge, raus aus der Stadt. Und seine Warnung hat gewirkt. Wie gesagt, 40 Jahre später wird Jerusalem von den Römern belagert. Es wird eingenommen, der Tempel wird komplett zerstört. Es gibt ein riesiges Massaker unter den Juden. Die Christen sind zum größten Teil davon verschont geblieben, weil sie die Warnung von Jesus ernst genommen haben. Und als sie die Römer gegen die Stadt haben ziehen sehen, sind die Christen im großen Stil geflohen. Sie sind raus aus der Stadt und sind deshalb größtenteils verschont geblieben. Wir lernen als zweites von dem, was Jesus sagt, nämlich die Endzeit ist Trübsalszeit. Dreimal in diesem Text redet Jesus von Bedrängnis oder Trübsal, wie es auch andere Bibeln übersetzen. Und Trübsalszeit, das ist unter Christen auch so ein Schlagwort, was die Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, beschreibt. Und Jesus sagt, diese ganze Endzeit, diese Zeit, bis ich wiederkomme, wird von Bedrängnissen geprägt sein. Zum einen von Bedrängnissen für die ganze Welt. Es wird Kriege geben, es wird Hungersnöte geben, es gibt Naturkatastrophen. Aber es wird für die Christen insbesondere auch nochmal schlimm sein, was wir gerade eben gesehen haben, wie sie von allen Seiten angegriffen werden. Und das haben die Judenchristen schon 70 nach Christus erlebt, als eben dieser Tempel zerstört wurde. Das haben die Juden erlebt, als dort bei der Belagerung Jerusalems und bei der Einnahme dann über 1 Million Juden massakriert wurden, abgeschlachtet wurden. Das erleben aktuell Millionen Christen auf der ganzen Welt, die für ihren Glauben verfolgt werden, tötet werden und von der Welt gehasst werden, weil sie Jesus nachfolgen. Wir lernen aber auch als drittes von Jesus aus diesen Versen, nämlich die Endzeit ist Missionszeit. Jesus sagt, dass das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Erde verkündigt wird. Die gute Botschaft von Gottes Herrschaft wird allen Leuten gesagt werden. Und von Anfang an der Christenheit hat es immer wieder Missionare gegeben, die explizit die Enden ihrer Welt auf dem Schirm hatten. Paulus, der unbedingt nach Spanien wollte, ans Ende der damaligen Welt. Bis Ende des ersten Jahrhunderts war der christliche Glaube an die Grenzen des gesamten Römischen Reiches hinausgedrungen. Wir sehen, Leid und Schmerz in der Welt nehmen immer mehr zu in den Tagen, bevor Jesus kommt. Aber gleichzeitig breitet sich das Reich Gottes auch immer weiter auf der ganzen Welt aus. Und das alles sind Zeichen, dass wir in der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, leben. Aber diese Umstände, diese Zeichen sind nicht die eigentliche Sache, um die es Jesus geht. Es ist nicht die eigentliche Sache, auf die sich die Jünger konzentrieren sollen. Der Fokus liegt auf etwas ganz anderem. Auch unser Fokus sollte nicht darauf liegen, was denn um uns herum gerade eben passiert und wie weit es denn noch sein könnte, bis Jesus endlich wiederkommt. Unser Fokus soll auf was ganz anderem liegen. Und dafür lese ich weiter ab Vers 29. Nämlich, was ist das Ziel? Das Ziel, worauf wir warten, nämlich, Vers 29, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Das Ziel, worauf wir hinfiebern, wonach wir uns sehnen, wonach wir Ausschau halten, ist Jesus. Ist Jesus und dass er wiederkommt. Statt also die Frage zu stellen, was kommt auf uns zu, sollten wir vielmehr uns fragen, wer kommt auf uns zu? Und das dürfen wir bei allen Gedanken über das Ende der Welt nicht vergessen. Wir sollten weniger versuchen, die Zeichen zu deuten, als uns vielmehr auf Jesus, unseren König und unseren Retter, konzentrieren. Jesus hat in Vers 27, also in dem Abschnitt, den wir zuvor gelesen haben, gesagt, dass sein Wiederkommen sein wird, wie wenn ein Blitz leuchtet und du das von Osten bis Westen siehst. Wenn es in der Nacht so richtig blitzt, das siehst du überall. Es ist überall auf einmal kurz hell. Das heißt, Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann werden alle das mitbekommen. Es wird offensichtlich für alle sein. Und das ist auch die vierte Lektion für uns. Das Wiederkommen von Jesus werden alle Menschen mitbekommen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es niemand verpassen. Das heißt aber also auch, dass es keiner geheime Entrückung oder so von uns Christen vorab irgendwie mal gibt, wo dann auf einmal alle weg sind und sich der Rest der Welt fragt, wo sind denn alle geblieben? Es ist Stoff, damit, nehmt es mir bitte nicht übel, aber damit kann man gute Romane schreiben und Filme drehen. Aber diese Sicht finden wir so einfach nicht in der Bibel. Und Jesus sagt weiter in Vers 36, dass niemand außer Gott, der Vater, den Zeitpunkt kennt, wenn er wiederkommt. Und das lernen wir sozusagen als fünfte und letzte Lektion. Das Wiederkommen von Jesus wird plötzlich und unerwartet sein. Niemand weiß, wann er wiederkommt. Es wird plötzlich und unerwartet sein. Und deshalb ist es auch müßig, irgendwelche Berechnungen anzustellen, wann er denn wiederkommen könnte. Diesen Punkt haben wir Christen echt schlecht verinnerlicht. Weil seit 2000 Jahren in der gesamten Kirchengeschichte haben Christen immer wieder versucht, den Zeitpunkt des Wiederkommens von Jesus auszurechnen. Und es ist jetzt nicht verwunderlich, dass bisher alle falsch lagen. Was aber dummerweise nicht die Leute daran gehindert hat, immer weiter zu rechnen. Und wenn du dich halt mit deinem ersten Datum vertan hast, dann nimmst du halt einfach das Jahr drauf. Aber dabei sagt Jesus, niemand weiß es. Es weiß niemand. Alles, was ihr wissen könnt und was ihr wissen müsst, ist, dass ich plötzlich und unerwartet wiederkomme und dass es jederzeit passieren kann. Und vielleicht geht es dir jetzt so wie mir. Du schaust dir das an und du denkst dir, ja, aber ein bisschen mehr würde ich trotzdem gern wissen. Das ist so unspezifisch. Wie bringt mich das jetzt weiter? Vielleicht hättest du gern mehr Sicherheit, mehr eine Vorstellung davon, was noch geschehen wird, wie lange es vielleicht noch dauert, was noch kommt, worauf muss ich mich denn jetzt noch einstellen? Aber leider erfüllt uns Jesus diesen Wunsch nicht. Er erfüllt uns den Wunsch nicht, uns einen minutiösen Fahrplan seiner Wiederkunft zu geben. Er sagt uns alles, was wir wissen müssen. Unsere Sicherheit liegt nicht darin, dass Jesus uns den Ablaufplan vorab schickt. Unsere Sicherheit ist, dass Gott der Herr der Geschichte ist, dass er über der Geschichte steht und dass er sicher zu seinem Ziel kommt. Dass Jesus wiederkommt, ist die einzige Sicherheit, die wir als seine Nachfolger brauchen. Wenn du auf Jesus für die Vergebung deiner Sünden vertraust, wenn du ihm dein Leben untergeordnet hast, dann hast du alle Sicherheit, die du brauchst. Dann hast du jetzt die Sicherheit, dass du Gottes Kind bist und dass, wenn Jesus wiederkommt, du dabei sein wirst in seiner neuen Welt. Was heißt das jetzt praktisch? Also, wie bereiten wir uns jetzt dann irgendwie auf dieses Ende der Welt vor und darauf, dass Jesus wiederkommt? Was machen wir jetzt mit dem, was Jesus uns gesagt hat? Ich will noch einen Vers aus dieser Rede von Jesus lesen, und zwar den Vers 42. Da sagt Jesus: Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Konsequenz für Jesus ist: Seid wachsam. Jesus hat ein klares Ziel, was seine Jünger mit den Informationen zu seinem Wiederkommen machen sollen. Nämlich, sie sollen aufpassen. Sie sollen wachsam sein. Sie sollen auf ihn fokussiert sein. Das ist das Erste. Fokussiere dich auf Jesus. Sie sollen sich nicht von den Umständen ablenken lassen. Sie sollen nicht auf die Nöte schauen, die um sie rum sind. Sie sollen sich von den Nöten nicht irritieren lassen. Sie sollen, weil es ihnen schlecht geht, nicht darauf reinfallen, wenn andere Leute, andere wohlmeinende Lehrer und angebliche Christen ihnen eine Botschaft bieten, ein Evangelium bieten, was sie aus diesen Nöten und Schwierigkeiten ganz einfach rausnehmen könnte. Sie sollen auf Jesus fokussiert sein. Und wir können von den ersten Nachfolgern von Jesus einiges lernen. Die erste Generation von Christen, die lebten mit dieser ganz starken Erwartung, dass Jesus noch zu ihrer Zeit wiederkommt, dass sie das noch mitbekommen werden. Und wenn wir uns anschauen, was die Apostel im Rest des Neuen Testaments den Christen mitgeben, dann sehen wir, ihre Anweisungen, die sind ziemlich unspektakulär. Da ist keine Rede davon, dir einen Atomschutzbunker zu bauen oder Konserven für die nächsten 2 Jahre einzukaufen. Sie nehmen sich die Aussagen von Jesus, die er hier in dem Text getroffen hat, zu Herzen und sie ziehen daraus ihre Schlüsse. Und genau das gilt heute für uns noch. Jesus sagt, sie sollen wachsam sein und er warnt sie davor, dass es falsche Lehre geben wird. Also lautet unsere Aufforderung: Fokussiere dich auf Jesus. Hab ihn im Blick. Bleib an ihm dran. Jesus warnt weiter davor, dass es durch Verfolgung, durch falsche Lehre, durch zunehmende Sünde innerhalb der Gemeinde auch, dass es dadurch zu Hass kommen wird, zu Verrat unter Christen, zu Lieblosigkeit. Und die Aufforderung, die sich durchs ganze Neue Testament darauf basierend zieht, ist: Liebe die Geschwister, liebe deine Mitchristen. Und Jesus sagt, dass das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt wird, bevor er wiederkommt. Ich habe schon gesagt, die Christen haben von Anfang an, die ersten Christen, alles daran gesetzt, so viele Menschen wie möglich mit der guten Botschaft von Jesus zu erreichen. Und genauso lautet unsere Aufforderung dafür: Verkünde das Evangelium. Und diese 3 Sachen, die scheinen ziemlich banal zu sein. Zu einfach. Zu oberflächlich vielleicht. Aber wenn man es mal aufs Wesentliche runterbricht, dann ist es das, worauf wir uns konzentrieren sollen, bis Jesus wiederkommt. Nämlich, dass wir an ihm dranbleiben, dass wir einander lieben, dass wir eine wohltuend andere Gemeinschaft sind, die einfach anziehend für andere Leute ist. Und dass wir die gute Botschaft des Reiches Gottes raustragen, verkünden, es so vielen Leuten wie möglich noch erzählen. Und deshalb gibt es uns hier als Kirche. Das ist unser Auftrag, dass wir uns auf Jesus ausrichten, miteinander in liebevollen Beziehungen leben und unser Umfeld mit dem Evangelium prägen. Und weil wir diese Sicherheit haben, dass Gott alles in der Hand hält, dass Jesus sicher wiederkommt, deshalb müssen wir uns auch hier auf der Erde nicht mit irgendwelchen Spekulationen über das Ende der Welt beschäftigen oder uns vielleicht irgendwie Sorgen darüber machen, was noch kommen wird. Wir können uns ganz für das Reich Gottes und für die Leute um uns herum einsetzen, weil wir wissen, egal was kommt und egal was mit mir passiert, meine Zukunft und mein Ziel sind sicher. Kann es sein, dass Jesus wiederkommt und du das direkt miterlebst? Ja, klar. Es kann aber auch sein, dass es noch ein Stück dauert. Es kann auch sein, dass die Verfolgung und der Druck auch hier bei uns zunehmen werden. Es kann sein, dass du für deinen Glauben leiden und vielleicht sogar sterben musst. Es ändert nichts an deinem Ziel. Es ändert nichts daran, wo du hinkommst. Im Gegenteil, am Ende beschleunigt es vielleicht sogar dein Wiedersehen mit Jesus. Was kannst du dir jetzt am Ende ganz praktisch für die nächste Woche mitnehmen? Ich will dir anhand von diesen drei Konsequenzen jeweils einen möglichen nächsten Schritt zeigen, den du tun kannst. Wenn du dich mehr auf Jesus fokussieren willst, wenn du dich mehr auf Jesus ausrichten willst, dann mach mit bei unserer aktuellen Gebets- und Fastenaktion. Bitte klick dir einmal weiter. Danke. Wir haben draußen im Foyer einen Tisch aufgebaut mit Flyern, wo drin steht, was ist Fasten und mit aktuellen Gebetsanliegen für unsere Gemeinde. Und das ist ein kleines Heft, 5 Gebetsanliegen für deine Kirche, was dir hilft, einfach biblisch begründet zu beten. Es gibt keinen besseren Weg, sich auf Jesus zu konzentrieren und auf ihn zu fokussieren, nah an ihm dran zu bleiben, als wenn du Zeit mit ihm verbringst. Als wenn du bewusst die Dinge in deinem Leben wegnimmst, die dich sonst von ihm ablenken würden. Du könntest deine Liebe zu deinen Geschwistern zum Beispiel dadurch ausdrücken, dass du dich in der nächsten Woche mal bei einer Person meldest, vielleicht einer, mit der du sonst nicht so viel zu tun hast, wo du aber weißt, die ist auch Mitglied hier in der Gemeinde. Und du fragst, wie es ihr geht, ob du irgendwie helfen kannst. Oder, mal rumgedreht, du gibst anderen die Möglichkeit, dich zu lieben und du bist einfach ehrlich, wenn du gerade eben mal eine Hilfe brauchst oder ein Gebet, wenn es dir an irgendeiner Stelle gerade eben nicht gut geht. Und wenn es darum geht, das Evangelium zu verkünden, dann will ich dich wieder herausfordern und dich fragen, wer sind die 2 bis 3 Personen in deinem Umfeld, für die du jeden Tag beten willst, dass sie Jesus kennenlernen? Und konkreter noch, ein bisschen zeitlich begrenzter, die Herausforderung, such doch in der nächsten Woche nach Möglichkeiten, wie du mit diesen 2 bis 3 Personen oder einer von diesen wo du ihnen ein bisschen was von Jesus erzählen kannst, wo du ihnen einen kleinen Stein in den Schuh legen kannst von Jesus, über den sie weiter nachdenken. Lass uns zum Ende beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du wiederkommst. Danke für die Sicherheit, die wir haben. Danke, dass wir wissen, worauf alles hinausläuft und dass es du bist, auf den wir warten. Und wir bitten dich, dass du uns in dieser Zeit bis dahin, egal ob wir das direkt miterleben oder davor sterben, dass wir aber unser Leben bis ans Ende darauf ausrichten, dass wir dich im Blick haben, dass wir nah an dir dranbleiben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine liebevolle, andersartige Gemeinschaft als Kirche zu sein, die einfach nach außen hin strahlt. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich, dass du uns tatsächlich diesen Mut schenkst und dieses Verlangen und auch diese Dringlichkeit, den Leuten in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, deine gute Botschaft zu bringen, damit auch sie mit dabei sind, wenn du wiederkommst. Amen.